Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Das heißt, wenn ich als Unternehmer, Unternehmerin wirklich an Höchstleistung interessiert bin, dann muss ich Höchstleistungsbedingungen schaffen. Niemand würde auf die Idee kommen, einen Sportler, der zu Olympia gehen möchte, übertrainieren zu lassen. Weil die Regeneration einfach mit zur Leistungserbringung gehört. Beim Gehirn ist das nicht anders. Um die Motivatoren wirklich zu stärken, die intrinsische Motivation, muss ich den Menschen einen Raum geben, sich kompetent zu erleben, sich selbstwirksam zu erleben und Einfluss zu haben auf die Arbeit. Das heißt, ich führe das Kritikgespräch nicht mit der Person, die im Urlaub nicht erreichbar ist, jeden Tag pünktlich nach Hause geht und jeden Tag auch noch ordentlich Mittagspause macht, sondern da führe ich ein wertschätzendes, positives Feedbackgespräch. Ich führe das Kritikgespräch mit jemandem, der permanent erreichbar ist und die Pause auslässt. Und dieser Paradigmenwechsel, der dahinter steckt, ist für die Führung immens.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie stoppen wir Bullshit-Work? Dazu habe ich erneut zu Gast die Wirtschaftspsychologin und Autorin Vera Starker. Vera Starker war bereits in Folge 234 mit dem Folgennamen Wie erlangen wir Zuversicht zu hören? Gleichzeitig habe ich mich sehr gefreut, denn sie hat mir die große Ehre erwiesen und hat das Vorwort zu unserem Gemeinschaftswerk New Work und Resilienz geschrieben und hat ein neues Buch geschrieben, über das wir heute sprechen werden. Das Buch heißt Stop Bullshit Work, wie Unternehmen im Zeitalter von Overflow ihre Produktivität retten können, was am 23.02., wenn ich richtig nachgelesen habe, beim Rosberg Verlag erscheint. Und jetzt freue ich mich sehr, Sie hier wieder begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Vera.
Vielen lieben Dank, Danny. Freue mich, da zu sein.
Vera, wie kommt es, also erstmal Chapeau, cooler Titel. Wie ist das neue Buch entstanden? Du bist ja wirklich extrem fleißig im Schreiben und die folgen ja scheinbar einer gewissen Logik, deine Bücher. Wie kam es zu diesem Buch?
Also das mit dem fleißig, das stimmt schon vom Prinzip her. Ich würde aber sagen, das geht nur, weil ich selber radikal fokussiert arbeite. Weil ich auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanze, das geht nur über radikalen Fokus. Und die Logik dahinter ist, das magische Dreieck heißt Transformation, Zuversicht und Fokus. Und alle drei bedingen einander. Das werde ich auch, also die Trilogie quasi ist fertig im Sommer, im Spätsommer erscheint dann noch das letzte Buch zur Transformation, weil wenn wir all unsere Willenskraft verblasen über unsinnige Meetings und Arbeitsunterbrechungen, dann denken wir nicht, sondern wir bewältigen. In dieser Logik transformieren wir nicht. Wenn wir so arbeiten, sind wir auch nicht zuversichtlich, weil wir im Bewältigungsmodus sind. Das heißt, wir brauchen Fokus sowohl für Zuversicht als auch für Transformation. Das hat was mit unserem Gehirn zu tun. Da kommen wir bestimmt noch drauf.
Was war denn für dich der Moment, in dem dir klar wurde, das, was du vielleicht machst oder das, was du erlebst, ist nicht nur ineffizient, das ist Bullshit-Work. Ist ja ein harter Begriff, den du da einführst.
Ja, total. Und für mich total untypisch. Ich bin ja eigentlich so eine Vorsichtigtreterin an vielen Stellen. Aber eigentlich war es, als ich gerade meine Monatsbuchhaltung gemacht habe. Und ich hasse das wirklich wie die Pest. Ich habe eine Bürokratieunverträglichkeit. Und das ist für mich, ist, ich weiß, dass das wichtig ist und ich kann das auch alles intellektuell nachvollziehen. Ich hasse es. Und wenn ich mit Menschen spreche aus Organisationen, wo wir das Thema fokussiertes Arbeiten machen, dann sagen die, meine Güte, ich muss so viel am Tag machen, was ich irgendwie abarbeiten muss, was null Spaß macht. Und wenn dann noch jemand sagt, naja, bei uns werden die Verträge von 6 Leuten geprüft und ich bin Nummer 5 in der Liste und ich weiß aber, dass 4 andere das schon angeguckt haben, was soll ich denn da noch bewirken? Und von diesen Sätzen gibt es ganz viele. Und das ist für mich so der Oberbegriff von, wir haben Bullshit-Work über Überkontrolle, wir haben Bullshit-Work über Overflow an Kommunikation, wir haben ihn über Meetings, die irrelevant sind, was wir alles gemessen haben auch. Also alles, was da drin steht in dem Buch, ist datenbasiert. Und ja, der Begriff ist so ungewohnt, für mich ungewohnt heftig geworden, weil ich wirklich auch die Unternehmerschaft mal schütteln möchte und sagen muss, hört auf, über Leistungen zu diskutieren. Lass uns bitte eine leistungsmögliche Umgebung schaffen. Und die ist einfach also nicht da, dass es Bullshit-Work gibt.
Ja, also erstmal vielen lieben Dank für das schlechte Gewissen. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, heute ist der 9.2. Bis zum 10.2. muss ich alle Sachen an die Steuerbüro abgeben. Ich merke gerade, ich habe das erfolgreich ausgesessen, ich habe es noch nicht gemacht. Das heißt, ich habe das erfolgreich prokrastiniert, weil ich, damit ihr mitfühle, mir geht's da genauso. Du schreibst in deinem Buch, dass Fokus kein individuelles, sondern ein organisationales Thema ist. Warum halten sich ein Unternehmen trotzdem so hartnäckig an diese Einzelmaßnahmen?
Also grundsätzlich ist das ja ein gewohnter Mechanismus. Also wenn eine Organisation irgendwie überfordert ist, dann sagen wir dem Einzelnen, er muss resilienter werden. Und den Führungskräften, die schicken wir in einer Trainingsreihe resilient führen. Das heißt, wir sehen an ganz vielen Stellen diesen Mechanismus, dass systemische Herausforderungen auf Individuen übertragen werden. Und so ist es bei Fokus genauso. Da sagt man halt, dann musst du dich ein bisschen besser abgrenzen, damit du auch wieder konzentriert arbeiten kannst. Und das ist halt, ja, das ist halt im vernetzten Arbeiten de facto nicht möglich. Das können wir auch nachweisen über Daten. Wir haben teilweise bis zu 40 digitale Tools in den Unternehmen im Einsatz. Da kommst du dir schon vor wie Lieutenant Uhura, wenn du auf der Enterprise-Brücke, wo du die ganze Zeit irgendwelche Kanäle checken musst. Das ist nicht mehr lösbar. Und eine einzelne Person zum Beispiel, die zu einem Meeting zu spät kommt, macht in dem Augenblick alle, die da sitzen, schon unproduktiv. Für die paar Minuten.
Ja, also absolut heute selber erlebt beim eigenen Team, wo wir nicht wussten, kommt jemand nicht. Und dann saß ein Geschäftsführer, stellvertretender Geschäftsführer da, zwei andere. Und wir wussten nicht, ob jemand kommt. Und hat sich auch so ein bisschen eingebürgert. Meiner Meinung nach in der Präsenzkultur ist das weniger gewesen, wahrscheinlich weil die sozialen Sanktionen stärker waren, aber ich habe das Gefühl, im digitalen Umfeld ist es stärker geworden. Gibt es dazu zum Beispiel Informationen, ob sich das bei hybriden Arbeiten, Homeoffice oder sowas, ob es da mehr Bullshit-Work gibt oder weniger?
Na, es gibt höhere Unverbindlichkeiten. Und ich glaube, auch daraus entsteht Bullshit-Work, weil die Leute einfach, also 2/3 aller Menschen machen mittlerweile in Online-Meetings was anderes, als diesem Online-Meeting zu folgen, was einen großen Einfluss auf die Qualität hat und was naturgemäß dann immer auch dazu führt, dass die Ergebnisse schlechter werden, dass mehr Rückfragebedarf entsteht. Also es hat ja immer auch Auswirkungen systemischer Art, auch auf andere Menschen, die vielleicht nicht die Informationen kriegen, die sie eigentlich bräuchten. Das produziert jede Menge Bullshit-Work und diese Unverbindlichkeit, das ist so ein bisschen gesellschaftliches Thema auch, was wir sehen, aber das sehen wir auch in den Arbeitsstrukturen und deswegen ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, wo wir sehen können, wie man es anders macht in der Forschung zum Thema Homeoffice, ja oder nein. Na, diese alte Nonsensfrage, die da jetzt immer so hoch stilisiert wird, können wir sehen, dass wenn es gar keine Regelung gibt, nach dem Motto, jeder kommt und geht, wann er will, ist es ungefähr das schlechteste Modell. Wenn das Unternehmen bestimmt, wie es laufen soll, ist das zweitschlechteste. Da, wo Teams anfangen, einen Rahmen bekommen, sich selber zu organisieren mit Homeoffice, sind sie sogar produktiver, als wenn sie nur im Büro wären. So, und im Umkehrschluss würde ich immer sagen, die eliminieren ganz schön viel Bullshit-Work, weil sie sich wirklich auf der Arbeitsebene richtig gut miteinander abstimmen. Wie machen wir das? Wer hat die Verantwortung für dies? Das ist nämlich wichtig, wenn man so ein hybrides Arbeitsmodell im Team miteinander aufbaut, sodass es funktioniert. Ja.
Ja, wir werden ja jetzt beim Thema Resilienz, das salutogenese Modell von Aaron Antonovsky, beim Thema Selbstwirksamkeit zum Beispiel. Ist das wie so ein Selbstheilungsprozess, so ein Automatismus des Menschen, dass er dann nach Selbstwirksamkeit und nach Sinnhaftigkeit strebt, wenn er das im Team kreiert? Oder was würdest du sagen, sind die Antreiber, dass es da offensichtlich sehr gut funktioniert, im Gegensatz zu organisationalen Vorgaben?
Naja, die arbeiten sehr viel stärker an der Funktionalität. Die gucken, dass das funktioniert. Und beim Funktionieren plumpst das Selbstwirksamkeitserleben hinten raus. Und an das Selbstwirksamkeitserleben gekoppelt, ist ja die Zufriedenheit. Na, das ist ja die Reihenfolge, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist ja falsch. Ne? Macht die Leute zufrieden, dann leisten sie es, ja gab es. Sondern schafft den Menschen eine Möglichkeit, ihren Einflussbereich zu gestalten. Also war beim psychologischen Empowerment, um Selbstwirksamkeitserleben zu stärken. So, wie hängt das mit Fokus zusammen? Ich habe kein Selbstwirksamkeitserleben, wenn ich alle 2 Minuten unterbrochen werde. Wir sind jetzt bei 275 gemessenen Unterbrechungen pro Tag. Microsoft hat es gemessen. Da entsteht kein Selbstwirksamkeitserleben. Und dann wird auch alles andere, dann entsteht quasi organisationaler Stress bei den Leuten, weil jeder versucht, nur noch sein Zeugs zusammenzukriegen, weil es eben diese Ordnung nicht gibt. Und deswegen ist der im Umkehrschluss da, wo Teams sagen, okay, wir haben eine Wertschöpfungsaufgabe und wir stimmen uns ab, wie wir die miteinander gut machen. Wann sind wir für die anderen erreichbar, wann sind wir nicht erreichbar? Also diese ganzen Klärungen, und da zählt auch zu, wann kann ich denn eigentlich ungestört meine Arbeit machen? Das ist der größte Enabler für Produktivität und Selbstwirksamkeit.
Wir haben jetzt gerade, ich glaube vor 1-2 Wochen geisterte so ein schöner Bericht von der, ich glaube, Mittelstandsunion oder durch die Medien, Teilzeit-Lifestyle. Das heißt, der Bundeskanzler Friedrich Merz hat gesagt, wir müssen mehr arbeiten. Was sagen so die Studien zum Thema Beschäftigung? Also, wie viel arbeiten die Menschen und wie viel sind eigentlich produktiv? Weil Marcel Fratscher hat auch in einem Interview mit Anne Will da spannende Aussagen zum Beispiel gemacht. Was habt ihr so gemessen oder erlebt zum Thema, wie viel sind die Menschen präsent, also wie viel arbeiten die und wie viel ist davon produktiv oder wertschöpfend?
Also das Interessante ist ja, dass wir bei der Wissensarbeit überhaupt gar nicht mehr von Produktivität im industriellen Sinne von Stück pro Zeit quasi sprechen können. Wir haben 43,6% wissensintensive Dienstleistungen in Deutschland vom Bruttoinlandsprodukt. Also wir sind eigentlich, es ist das Gehirn, ist die Maschine hier. Wir reden immer von den großen Industrien, die sind wichtig, aber nochmal 43,6% wissensintensive Dienstleistung. Wir haben gemessen 2022, dass wir 5 Tage pro Person pro Monat verlieren, nur durch Unterbrechungen und die daraus resultierende Refokussierungszeit des Gehirns und Meetings, die die Betroffenen selber für irrelevant erklärt haben. Also wenn ich Produktivität suchen würde, dann würde ich sie erstmal darin suchen, neuroergonomisches Arbeiten, also gehirngerechtes Arbeiten einzuführen. Und dann würde ich, und wir sehen das, wir haben in 20 Organisationen das gemacht und die haben von gar keine Überstunden mehr, teilweise über 4-Tage-Woche gegenfinanziert über das produktive Arbeiten und sind noch produktiver als vorher mit 5 Tagen. Also wir haben ganz viele Aspekte, wo wir sehen können, dass nicht viel hilft viel der Weg ist oder mehr hilft viel, sondern anders arbeiten. Und das ist etwas, was mir Sorgen macht, wenn ich in die Politik gucke, dass das völlig an der Evidenz vorbeigeht, die wir haben. Weil wenn die, ich sag mal, sich ein bisschen beraten lassen würden, zu sagen, was heißt eigentlich gehirngerechtes Arbeiten, wie ist eigentlich unsere Wertschöpfungsstruktur in Deutschland, dann würden sie nicht diese Dinge raushauen. Was auch zugegebenermaßen auch noch abwertend ist für viele Menschen. Also es war auch noch nicht mal besonders schlau. Aber auch die Forderung, dass länger gearbeitet werden muss, ist gerade ein Grund, warum Fluglotsen nur 5 Stunden am Tag arbeiten dürfen. Weil hochkonzentrationsbedürftige Arbeit ist danach einfach nicht mehr machbar. So, deswegen müssen wir anders, also Arbeit aus meiner Sicht wertschöpfungsspezifisch, müssen gucken, was ist das für eine Art von Wertschöpfung? Und danach müssen wir bemessen, was ist eigentlich ein machbarer Zeitbeitrag, wo wirklich auch noch Sinnhaftes bei rauskommt.
Ich liebe ja schon wieder das Wort, was ich jetzt frisch gelernt habe, Neuroergonomie. Das werde ich jetzt noch ein paar Mal droppen in bestimmten Meetings. Was verbirgt sich denn praktisch dahinter? Also ja, gehirnfreundliches Arbeiten, aber ist das sehr individuell oder wie kann man das übertragen? Wie kann man das anwenden?
Also letztendlich verbirgt sich dahinter, das sind rein ergonomische Aspekte. Das Gehirn reagiert stark auf Lärm. Das heißt, eine neuroergonomische Umgebung wäre nicht so lärmbelastet. Zum Beispiel, das Gehirn reagiert auch stark auf Lichtreflexe. Das heißt, also wir haben bestimmte Themen, wo wir wissen, wo das Gehirn stark darauf reagiert. Das sind die ergonomischen Fragen. Die Neuroergonomie hat aber auch neurobiologische Aspekte und sie hat psychologische Aspekte. Das ist der Dreiklang. Also rein ergonomische, psychologische und neurobiologische Aspekte, das verbirgt sich hinter Neuroergonomie. Und ich mache mal das Beispiel in den 70er Jahren, wo wir vermehrt sitzende Tätigkeiten hatten. Da haben alle irgendwann Rücken gekriegt, weil sie alle auf Holzstühlen saßen, an Tischen. Da haben wir uns nie Gedanken darüber gemacht. Das kann ja mit dem Rücken passieren, wenn man auf einmal den ganzen Tag auf dem Hintern sitzt. So, und jetzt sitzen wir den ganzen Tag vorm Bildschirm und also nach der Pandemie noch viel, viel mehr als vorher, weil wir über die Online-Meetings uns noch nicht mal bewegen zwischendurch. Jetzt haben wir halt alle Hirn. So, Neuroergonomie ist wie damals der ergonomische Bürostuhl, wo wir gesagt haben, wir müssen Möbel anders gestalten, weil das viele Sitzen muss abgefedert werden. Jetzt müssen wir gucken, dass viele in den Rechner gucken, dass viele Meeting machen, auch Online-Meeting. Wie können wir das gestalten, dass solche Belastungsfaktoren nicht eintreten? Und die Deutsche Gesellschaft für Unfallverhütung ist es, glaube ich, die hat ja schon die hat schon einen Bogen entwickelt zur Selbstdiagnostik zum Zoom-Fatigue. Also ein tiefes Erschöpfungssyndrom, weil die ersten schon auf der Couch liegen und nicht mehr aufstehen können, weil sie vor lauter Online-Meetings wirklich in diese tiefe Erschöpfung, in dieses Fatigue reinrutschen. Und das ist wirklich ja auch kein Gag, sondern das ist das Gleiche wie es wird letztendlich ein Burnout. Eine Fatigue ist eine Burnout-Symptomatik durch dieses ununterbrochene Online-Meeting machen.
Man hat ja früher bei so Einstellungstests immer, ich glaube, es hieß eine Papierkorb- oder Postwurfübung. Das heißt, man hat ja bewusst so Multitasking getestet. Das heißt, man hat so Kandidaten immer mal unterschiedliche Aufgaben zugeworfen in einer kurzen Zeit und hat geguckt, wie schnell man das bewältigt. Und du widmest dich in Kapitel 4 ja auch zu dem Thema Multitasking als intuitive Bewältigungsstrategie. Was weiß man denn heutzutage oder über Multitasking? Was habt ihr herausgefunden und wie hilfreich ist das im Sinne der Produktivität?
Also und das ist letztendlich wahrscheinlich für alle, die zuhören, hoffe ich mal, ein alter Hut, dass Multitasking neurobiologisch nicht geht, weil überall da, wo wir also theoretisch ist das, was wir beide hier machen, auch Multitasking. Wir sprechen miteinander, wir hören einander zu, wir atmen dabei. Also auch das ist ja sind unterschiedliche Prozesse, aber sie binden unseren Präfrontalkortex nicht gleichzeitig. Das heißt, wir haben einen Arbeitsspeicher im Gehirn, kann man sich vorstellen, eine Taschenlampe, und die kann ich eben nicht auf zwei Dinge gleichzeitig richten, sondern auf das eine oder das andere. Es ist, wenn ich im Büro sitze und will ein Gespräch führen und schreibe aber gerade noch eine E-Mail und sage zu der Person, komm schon mal rein und fang schon an, ich mache das nur kurz zu Ende, ich höre dir aber schon zu. Da muss man sagen, geht nicht. Weil das sind beides konzentrationsbedürftige Inhalte, das Zuhören und das E-Mail-Schreiben. Das geht nicht, aber ich kann jemanden zuhören und dabei atmen, mit dem Stift was aufschreiben. Das sind auch parallele Prozesse, sie binden aber nicht das ein und dasselbe Zentrum. So, und was für uns ja viel, also in der Forschung, auch von unserer neuen Studie viel interessanter ist, ist organisationales Multitasking. Man kann eine Organisation eigentlich Multitasking machen? Und ja, kann sie. Und das passiert quasi dann, wenn, so wie auf den einzelnen Menschen, wenn zu viele Aufgaben einprasseln, dann ist eine Coping-Strategie, also eine Umgangsstrategie damit, zu versuchen, alles gleichzeitig anzufangen, um den Berg zu bewältigen. Das fühlt sich auch produktiver an, hemmt aber, das ist in Millionen Studien gemessen, natürlich die Produktivität geht runter, Stress geht drauf, all das, aber es fühlt sich erstmal gut an. Weil ich schaffe mehr, das ist das Gefühl. Und das Gleiche machen Organisationen, wenn zu viele Projekte reingerast kommen, zu viele strategische Initiativen, dann fängt auch die Organisation an, Multitasking zu machen und wedelt wie wild mit ihrer Taschenlampe hin und her, dass die Leute teilweise in, weiß nicht, 10, 15 Projekten gebunden sind und nirgendwo mehr richtig. So. Und das heißt, wir haben auch theoretisch, ne, sitzt der Danny auf einmal in 15 Projekten und die Führungskraft würde sogar sagen, der Danny ist wahnsinnig engagiert. Ja, ist er auch, er sitzt in 15 Projekten. Wenn man jetzt gucken würde, wie groß ist der Impact, den der Danny real bringt in diesen 15 Projekten und welchen könnte er bringen, wenn man rein seine Kompetenz anbetrifft. Und dieses Gap, das ist groß. Und das wird ganz oft nicht angeguckt. Und dadurch kommen wir in so eine Mittelmäßigkeit. rein. Und das ist unbefriedigend für die Menschen, wenn sie gute Arbeit leisten wollen.
Ja, also meine praktische Erfahrung dazu ist auch, also vorhin hatte ich erst ein Meeting mit meinem CEO quasi, wo wir gesprochen haben, wo ich gesagt habe, okay, ich kriege halt immer mehr Aufträge gerade rein zu unterschiedlichen Projekten und ich kriege gerade keins mehr fertig. Also ich habe gerade null Selbstwirksamkeit in dem Bereich. Viele andere Sachen, ich bin quasi gelähmt und ich erinnere mich auch früher noch als Geschäftsbereichsleiter in der Medizintechnik. Da hatten wir so ein Kanban-Board auch für die Geschäftsführung aufgestellt. Was haben wir eigentlich geschafft? Und das war, der Chef hatte immer neue Ideen oder es kamen externe Anforderungen von Stakeholdern. Es wurde immer mehr, aber die Bapperl, wie wir so schön in Bayern sagen, wurden überhaupt nicht mehr umgehängt. Das heißt, vom Backlog ins To-Do oder ins Progress und dann mal auch dann ist ewig nicht passiert. Jetzt könnte man sagen, es liegt an der Höhe der Führungsebene, weil wir arbeiten ja alle strategisch. Aber Bullshit, nein, es war einfach zu viel. Man hätte einzelne Projekte zu Ende bringen können, wenn man fokussiert mit allen Kräften gleichzeitig dran gearbeitet hätte. Aber so habe ich das Gefühl, kommt es zu einer organisationalen Lähmung und gleichzeitig auch der individuellen Selbstwirksamkeitslähmung und Unzufriedenheit. Und man geht abends nach Hause, war in 8 Meetings, hat irgendwie gar nichts fertig gemacht, hat sich total wichtig gefühlt, weil man in jedem Circle of Interest irgendwie drin ist und von jedem gehört und gesehen werden möchte und ist, aber geschafft hat man nichts. Und das erlebe ich tatsächlich viel in großen Organisationen. Und das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das dieses organisationale Multitasking sein kann.
Und die gehen nach Hause, die Menschen, und sagen ganz oft, ich habe heute wieder nichts geschafft. Und das ist der größte Preis, den wir zahlen, für diese Art zu arbeiten. Und das führt auch zu dieser fast widersprüchlichen Situation, dass das individuelle die individuellen Zufriedenheitswerte mit der Arbeit sehr hoch sind, die emotionale Bindung an den Arbeitgeber und an die Aufgabe aber sehr niedrig. Und das erkläre ich, leite ich in dem Buch auch her, über die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg, der ja gesagt hat, es gibt Hygienefaktoren und Motivatoren. Und mehr Zufriedenheit reinzugeben, ne? Mehr rote Sofas, Tischkicker, Obstkörbe, schöne Umgebung, all das. Wir haben ja immens viel gemacht in den vergangenen Jahren für Zufriedenheit. Hat die Zufriedenheit auch real gesteigert. Es hat aber die Motivation nicht gesteigert. Weil dafür muss ich, um die Motivatoren wirklich zu stärken, die intrinsische Motivation, muss ich den Menschen einen Raum geben, sich kompetent zu erleben, sich selbstwirksam zu erleben und Einfluss zu haben auf die Arbeit. Da ist Salutogenese drin, da ist psychologisches Empowerment drin. Das sind die Faktoren in einer überhitzten Umgebung, wo es aber die ganze Zeit nur ich muss noch, 1000 Unterbrechungen, entsteht das nicht. Das heißt, ich habe die Grundbedingung für Leistung, schaffe ich in dem Augenblick nicht. Und dann können die Leistungsappelle und der Leistungswille durch die Decke gehen. Es hilft nichts. Wir haben in der ersten Studie die Leute Striche machen lassen, wie oft sie unterbrochen werden, wie oft sie sich selber unterbrechen. Und wir haben gleichzeitig auch gemessen, wie hoch sie mit ihrer Führungskraft identifiziert sind und wie hoch sie mit ihrem Team identifiziert sind. Wir haben gesehen, dass Teams, die super gebunden sind aneinander und an ihre Führungskraft, trotzdem diesen spezifischen Stress erleben. Aus Multitasking und Arbeitsunterbrechung. Bedeutet im Umkehrschluss, du kannst noch eine saugute Führungskraft sein. Das ist ein spezifischer Stress aus Arbeitsunterbrechung und Multitasking. Und das kannst du als Führungskraft nicht lösen, außer du defragmentierst die Arbeit. Und deswegen ist dieser, wenn wir dann nach Hause gehen und 8 Stunden durch irgendwas durchgekämpft haben, das Gefühl haben, wir haben nichts geschafft, dann kommt es wirklich, finde ich, sehr zynisch um die Ecke, wenn dann jemand aus der Politik sagt, wir brauchen eine Mentalitätsreform in der Arbeitsmoral, wie Herr Lindner das gefordert hat damals. Oder Herr Carpenter, der dann sagt, wir brauchen mehr Bock auf Leistung. Und ich denke, ja bitte, dann schafft den Leuten eine Leistungsumgebung. Und dann können sie auch leisten. Und das habe ich das Gefühl, vergiftet mehr und mehr den Dialog, dass es so zynisch erlebt wird. Und die Menschen, die ich frage, machst du das, was du machst, gerne und würdest du es wieder wählen als Beruf? Da sagen 99% der Leute, ja, ich mache das gerne und ich würde es auch wieder machen, aber nicht mehr so, wie ich es heute machen muss. Eine Wie-Frage.
Also ich glaube, das ist ja nochmal spannend. Du hast ja auch New Work in der Medizin geschrieben und warst ja auch bei Kliniken. Und da hat man ja ganz viel ja, diese hohe Taktung. Das heißt, man hat Krankenschwestern, Pflegerinnen etc., die ihren Job liebend gern macht, aus der Beziehung zu Menschen, aber eigentlich durch dann so BWLer wie mich oder uns Vorgaben kriegen, die quasi sehr staccato-artig ist. Was würdest du sagen, sind so Techniken? Ich gebe ein Beispiel. Ich habe jetzt für die Bundeswehr das neue Aktionsprogramm mitgestaltet und gerade das Thema Arbeitsmanagement und Selbstorganisation. Und da gibt es ja richtig coole Tools. Also zum Beispiel die Pomodoro-Technik. Das heißt hier irgendwie 45 Minuten einstellen, 5 Minuten Pause, 45 Minuten einstellen. Gleichzeitig gibt es für Michael Csikszentmihalyi den Flow-Effekt, den ich, hab's vorhin erzählt, den ich irgendwie erlebt habe, weil ich gerade irgendwie heute Nacht von 22 Uhr bis 3.30 Uhr Buch durchgeschrieben hat, ohne Pause, es sei denn, die Natur hat kurz ihr Recht verlangt, dass ich mal kurz austreten musste. Aber ansonsten ging das durch. Was kann man den Menschen dann an die Hand geben? Was ist denn ununterbrochenes Arbeiten? Wann ist eine sinnvolle Pause? Wann ist eine Ablenkung gut? Ja, was habt ihr da rausgefunden?
Also die, was zum Beispiel hocheffizient ist, sind Mikropausen. Und da hilft ja die Pomodoro-Technik, weil man kann sich das einstellen und sagen, und danach gibt es eine Mikropause. Das ist eine digitalfreie 5-Minuten-Zeit, wo man irgendwie am besten einen Baum umarmt, also ne, Scherz beiseite, einmal rausgeht, sich bewegt, durchatmet, Selbstwahrnehmung hat und nicht mit dem Handy oder mit irgendwie digital interagiert, ist hochgradig wirksam. Der Punkt, was mich so interessiert, auch in dem Buch, ist, dass du alleine, Danny, kannst das mit deiner Tomate auf dem Rechner gar nicht mehr lösen, mit deiner Pomodoro-Technik. Du kannst dir das jeden Tag vornehmen. Wenn aber 25 Mal du unterbrochen wirst in der Arbeit, dann wirst du auch dein Track, den du dir vorgenommen hast, bis zur nächsten Pomodoro-Pause nicht schaffen. Und diese Frustration und diese Anstrengung, die dadurch entsteht, die führt zu diesem Stress. Und es gibt diesen Punkt, wo es auch wie einen Kipppunkt gibt, und dann gibt es systemischen Stress. Und dann gibt es auch wechselseitige Ansteckungseffekte. Das hat auch was mit Spiegelneuronen zu tun. Wo die Leute anfangen, sich quasi wechselseitig Stressangebote zu machen, implizite, und das annehmen. Dann haben wir noch diese Dringlichkeitsspiralen da drin, das auch können wir in der Gesellschaft sehen, über die Echtzeitkommunikation wird stärker erwartet, dass Menschen sich sofort melden, da wird es schon kritisch erlebt, wenn jemand sich nicht sofort meldet. Das haben wir als Effekt natürlich auch auf der Arbeit. So, und dann wieder, jetzt könnte man eine Regel machen, eine Erwartungsregel. Jeder darf von jemandem nur erwarten, dass er frühestens 2 Stunden nach einer E-Mail reagiert. Das wäre jetzt so ein klassischer Angang, Einzelmaßnahme, Erwartungsregel. Aber wenn das nicht eingebettet ist in einen Kontext eines neuen Wertschöpfungsverständnisses, dann wird diese Regel nicht funktionieren. Wir hatten auch schon E-Mail-Regeln. Wir hatten schon Meeting-Regeln, wir hatten Slack-Regeln. Wir könnten mit den ganzen Regeln irgendwie das Bundeskanzleramt tapezieren. Ja, wir brauchen den Wechsel von der industriell gedachten Arbeit in dieses neue Verständnis von, wie arbeitet man denn im Overflow? Unsere Gehirne sind alle auch verändert. Unsere Aufmerksamkeitssysteme sind verändert über Social Media etc. pp. Was heißt das denn für die Arbeitsgestaltung? Und diese Fragen müssen wir anfangen, uns zu stellen. Also wenn mein Handy aber im Büro auf dem Tisch liegt, selbst wenn es aus ist, sagt mein Gehirn spätestens nach einer halben Stunde, ach, schau mal rein. Warum? Weil das dopaminerge System sich verändert hat. Und mein Gehirn will sich diese Shots besorgen, diese Dopaminshots. Und wenn ich das aber weiß, jetzt kann ich dir sagen, ja, Danny, das ist bei dir so, also bitte reiß dich zusammen und mach das anders. Oder ich kann sagen, wie kann ich eigentlich eine Organisation, das Arbeitssystem einer Organisation so gestalten, dass es normal wird, dass man 2 Stunden am Tag konzentriert arbeitet. Und dass es normal wird, dass man niemanden in ein Meeting einlädt, wo man nicht weiß, ob man ihn braucht. Dass es normal wird, dass man Meetings nur noch 45 Minuten macht. Und weil dann erleben wir, dass in Organisationen die soziale Dichte dafür sorgt, dass die Leute untereinander anders miteinander umgehen. Weil die Überschrift ist, wir gehen achtsam mit unserer Zeit um. Also wenn wir in einem Team wären, in einer Organisation, die fokussiert ist, dann würde ich dich, Danny, nur belangen mit meinen Themen wo ich wirklich was von dir brauche und ich würde nicht einfach mal eine E-Mail raushauen oder dich ungefähr 5000 Mal in CC setzen, weil ich weiß, dass es deine Lebenszeit verschleudert. Und das ist ein ressourcenorientierter Umgang mit Zeit, würde ich sagen, der entsteht.
Also da habe ich tatsächlich mal eine spannende Trainerweiterbildung bei einem Biotechnologiekonzern gemacht. Da ging es darum, dass man genau das reduziert. Das heißt, ich mache ja ganz viel diesen militärischen Kontext, Military Leadership und so. Und da ging es darum, als Soldat lernt man, so einen Befehl zu schreiben. Also einen richtigen Befehl, der einmal durchdacht ist. Und den gibt man dann raus und dann haben alle Informationen. Man holt kurz eine Rückmeldung, ob alles verstanden ist. Und dann iterativ in Zirkeln kann man das nochmal dann überprüfen etc. Und ich habe aber gemerkt, dass bei dieser, ich will nicht sagen jungen Generation, das klingt immer so alt, aber dass es halt tatsächlich ein Thema war durch die digitale Kommunikation, dass Sachen einfach nur hin und her gepingpongt werden. Das heißt, bereitest du bitte das Sommerfest vor? Ja, was soll ich machen? Ja, für den Sommer um 20 Uhr, dann kommen Gäste. Ja, wie viele Gäste kommen denn? Also statt einmal zu sagen, okay, ein ordentliches Briefing, plan ein Sommerfest für 200 Mitarbeiter, Budget 2000 Euro, pipapo, dass in der vorbereitenden Maßnahme, also man könnte dieses Ping-Pong, wäre halt kein Ping-Pong, das wäre halt, man würde einmal eine Kugel rüberschlagen, die würde da 2 Stunden liegen und dann würde es zurückkommen, wenn ein Ergebnis da ist. Aber ich glaube, das ist diese WhatsApp-Kultur, zu der ich inzwischen, also nutze ich ja auch, aber dieses wirklich Ping-Pong hin und her, man aktiviert immer, statt einmal etwas hier, nach diesem alten Bild, Monkey-Business, einmal diesen Affen wirklich auf diese Schulter des anderen zu setzen, dann ist er erstmal da und bleibt eine Weile sitzen, statt immer wieder diesen Affen hin und her zu reichen, also diese Aufgaben. Und ich glaube, das hat diese digitale Kommunikation, so sehr ich sie schätze, so ein bisschen verschludert, dass man einmal konzeptionell durchdacht etwas aufschreibt, konzipiert, weitergibt und dann hätte man vermutlich auch ein bisschen Ruhe. Und ich glaube, das, was du sagst, genau diese, das, was mit unserem Gehirn passiert in dieser TikTok-Generation, dieses schnelle Scrollen, Doomscrolling, kurze neuronale Aktivität, kurze Reize, Impulse, dass das, glaube ich, ein richtiges gesellschaftliches Thema geworden ist.
Und damit ist es auch ein Arbeitsthema geworden. Und da fangen wir an, beschäftigt sein mit produktiv sein zu verwechseln. Und jetzt stehen wir wieder vor der Frage, ist der Einzelne das Problem? Ja, sind Danny und Vera das Problem? Wie verhält sich das, wenn eine ganze Organisation ihr Arbeitssystem umstellt? Das heißt, auch zum Beispiel die Technik fokussiert. Es gibt nicht mehr 28 Kanäle, sondern es gibt einen Dringlichkeitskanal für die gesamte Organisation. Na, es gibt eine einheitliche Betreffzeile für die gesamte Organisation. Ja, und dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, ich finde das aber scheiße. Ja, so what? Wenn wir nicht anfangen, auch bestimmte Baselines einzuziehen, die verbindlich sind. Ja, und der Unterschied zu der Einzelmaßnahme ist übrigens, dass sich diese Baselines in allen relevanten Handlungsfeldern zeigen. Arbeitsorganisation, Meetings, Führung, eigenes Verhalten, Kultur. Du wirst quasi zum Außenseiter, wenn ich das mal aus dieser sozialdynamischen Perspektive sagen darf, wenn du ständig zu spät kommst zu Meetings, wenn du ständig erreichbar bist, wenn du ständig Überstunden machst, weil völlig klar ist, diese Person ist nicht in der Lage, sich gut zu organisieren. Das heißt, ich führe das Kritikgespräch nicht mit der Person, die im Urlaub nicht erreichbar ist, jeden Tag pünktlich nach Hause geht und jeden Tag auch noch ordentlich Mittagspause macht, sondern da führe ich ein wertschätzendes, positives Feedbackgespräch. Ich führe das Kritikgespräch mit jemandem, der permanent erreichbar ist und die Pause auslässt. Und dieser Paradigmenwechsel, der dahinter steckt, ist für die Führung immens. Weil die sind selber meistens nur befördert worden, weil sie genau dieses Verhalten gezeigt haben. Ich nenne das immer Engagementverwechslung. Weil aus der Sicht des Gehirns, wenn man so agiert, funkt da nachmittags gar nichts mehr. Und das ist alles gemessen. Das ist jetzt nicht hier Kappes, den ich erzähle, sondern das ist gemessen, was im Gehirn passiert, wenn man keine Pause macht und nachmittags in einem Meeting sitzt. Da kannst du auch einen Pappkameraden hinsetzen. Und das mal ganz ehrlich auf den Tisch zu legen und zu sagen, wie können wir denn am besten wertschöpfen? Weil es steht und fällt damit, wie diese Wertschöpfung an sich gestaltet werden muss. Das heißt, fokussierte Organisation sein ist kein Projekt, sondern das ist die Umstellung auf gehirngerechtes Arbeiten, um die Leute überhaupt leistungsfähig sein zu lassen. Und das muss man ehrlicherweise sagen, ist eine Aufgabe der Organisation geworden. Das ist eine Aufgabe für Vorstände, Geschäftsführungen, weil die meistens, und das nennt sich Additive Bias, das ist auch eine Wahrnehmungsverzerrung, also additiv Wahrnehmungsverzerrung, dadurch, dass die Welt da oben so anders aussieht, auch das ist wirklich gemessen, gießen die einfach immer weiter Projekte da rein. Projekte, Initiativen, Strategien und fragen sich, warum die Organisation zum Teufel nochmal nicht in der Lage ist, das zu verarbeiten. So, und diese Abrisskanten, nennen wir das, diese Abkopplungseffekte zwischen den Perspektiven ganz oben und dem Rest der Organisation, den können wir in unseren Diagnostiken sogar aufzeigen, anhand der Daten. Und das ist auch gar nicht schlimm, die Vorstände, Geschäftsführung müssen ja weit gucken, aber sie müssen einen Blick, sie müssen absichern, dass sie in der Lage sind, die Fähigkeit der Organisation, die Projekte zu verstoffwechseln, auf einem hohen Qualitätsniveau, das müssen sie absichern. Also ich versuche das mal am Beispiel, wenn du einen 4000er besteigen möchtest und dann holst du dir einen Guide, der mit dir und deinen Buddies da auf den 4000er geht. Und dieser Guide interessiert sich nur für sich und sagt, oh, ich bin der Superheld, ich kann da total schnell hoch und ich habe auch die beste Ausrüstung und ich weiß, dass wir das schaffen und ich sag vielleicht nochmal Chaka zwischendurch. Aber ich gucke gar nicht, haben die Leute überhaupt die körperlichen Ressourcen, dem 4000er hochzukommen? Haben die überhaupt das Trainingsniveau? Haben die Ausrüstung, die sie dafür brauchen? Also auch sonstige Ressourcen, sind die gut ausgestattet? Und das wird in Organisationen ganz oft nicht geguckt. Aber wer würde denn mit so jemandem auf dem 4000er marschieren? Gar niemand. Oder ich würde mal sagen, fast niemand. Und da spiegelt sich für mich auch dieser Glaubwürdigkeitsverlust wieder, den wir in den Daten sehen. Gallup hat gemessen, nur noch 25% oder 26% der Menschen sagen, ich traue meiner Unternehmensleitung zu, dass sie die Probleme überhaupt noch gelöst bekommt. Das ist ein massiver Glaubwürdigkeitsverlust. Und ich weiß, es wird gerade so ein bisschen komplex, aber ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass die Leitungsebene immer weiter Pace macht, immer mehr reingehst, die Organisation es nicht mehr verarbeiten kann, dann sehen wir AU-Quoten in nie dagewesener Höhe. Und auch Dauer übrigens. Die stressbedingten Ausfallerkrankungen schlagen völlig durch die Decke, was die Länge anbetrifft, was wiederum dazu führt, dass die Stressmuster der Organisation noch weiter aktiviert werden. Und das finale Grande ist dann, dass man quasi die Organisation dafür abwertet. Und wenn du dann noch einen Berater holst, der eine Gap-Analyse macht, dann ist es quasi wie die Schleife, ich sage es mal hart, wie die Schleife um den Scheißerhaufen gebunden. Und der Anfang vom Spaghetti-Knoten ist nicht die Leistungsunwilligkeit der Menschen, wie es gerade propagiert wird, sondern der Anfang ist, dass wir uns angucken müssen, wie gut sind denn die Leistungsbedingungen für die Menschen, eine gute Arbeit zu machen. Und das ist etwas, was wir messen. Und da können wir sehr genau sagen, wo es diese Leistungsbedingungen gar nicht gibt. Und ja, die tapferen Menschen versuchen sich trotzdem da durchzukämpfen. Und ja, wir wissen auch, einer von 20 ist vielleicht mal ein Low-Shepper, der macht ja ein schönes Leben. Aber 19 wollen leisten.
Wo ich gerne hin wollte, das hast du nämlich auch in deinem Buch behandelt, das Thema KI. Das ist jetzt quasi so ein bisschen mit voller Brisanz auf unserem Planeten aufgetaucht. Womit hast du dich da beschäftigt zum Thema Arbeit, Produktivität, Bullshit-Work?
Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass es schon Leute gibt, die sagen, wir brauchen menschliche Wertschöpfung gar nicht mehr so vernünftig zu denken, weil das wird ja sowieso alles perspektivisch die KI machen. Also die wollen diesen Transformationsschritt eigentlich jetzt auslassen. Und das wäre aus meiner Sicht ein ganz fatal falscher Schritt, weil das würde dazu führen, wenn ich mal die Dystopie benennen darf, dass wir Menschen das Denken an die KI auslagern, weil wir für lauter Bullshit-Work gar nicht mehr zum Denken kommen. Und wenn man jetzt mal anschaut, wie wenig Menschen wirklich Raum, und das messen wir ja, zum Denken, zum Nachdenken haben, dann ist diese Dystopie gar nicht so weit entfernt. So, das heißt, der Schuh wird draus, wenn wir es umgekehrt machen und sagen, wie können denn, wenn wir Arbeit neuroergonomisch gestalten, wie kann denn da die KI so eingebunden werden, dass sie uns Dinge abnimmt, damit wir mehr Raum zum Nachdenken haben. So rum würde für mich ein Schuh draus werden. Und dass ich dann die KI im zweiten Schritt so zum Sparring, zur Verdichtung meiner Gedanken nehme, das ist ja auch gemessen, dass das hochproduktiv ist. Aber der originäre Denkvorgang ist bei mir, und damit ich jeden Tag Zeit habe zum Nachdenken, muss die KI meine Bullshit-Work machen, so denn der Räuch hier da ist. Und dann wird's gut, und es gibt ja diese erste MIT-Studie, die wahrscheinlich mittlerweile auch alle kennen, und die ist ja auch noch nicht gedoubelt. Nichtsdestotrotz, finde ich, gibt sie wertvolle Hinweise, weil sie gezeigt hat, was leuchtet eigentlich im Gehirn, wenn ich einen Gedanken selber denke? Was leuchtet im Gehirn, wenn ich diesen Gedanken denke und dann mit der KI sparre? Und was leuchtet im Gehirn, wenn ich das quasi nur als Denkaufgabe an die KI gebe? Und da leuchtet gerade mal ein klägliches Lämpchen. Und in der Neuroplastizität gibt es ja den Grundsatz use it or lose it. Das heißt, wenn ich das Gehirn zum Denken nicht mehr nutze, macht das was sogar mit den Gehirnstrukturen. Und da wollen wir ja bitte nicht hin. Das wäre so ein krasser Preis für die KI.
Ja.
Und das kann auch nicht im Sinne der Arbeitgeber sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, ich möchte vollständig umstellen auf KI. Das wird es ja auch geben. Es wird reine KI-Unternehmen geben. Da gibt es vielleicht noch einen CEO, wenn überhaupt. Und der Rest macht KI. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Da, wo Menschen beschäftigt sind, müssen wir sie enablen, nachdenken zu können.
Ja, also da vielleicht eine kleine Hörempfehlung für die Zuhörerin. Ich habe es heute früh aufgenommen. Es müsste dementsprechend die letzte Folge sein vom letzten Freitag. Und zwar mit Dr. Christian Hugo Hoffmann und Dr. Sebastian Rosengrün zum Buch Mensch macht Maschine. 17 Wege zu ethischer Führung im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Und da haben wir uns auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was der Mensch eigentlich heutzutage braucht an Wissen. Und ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, vor 5, 6 Jahren schon mal ein Interview geführt und diese Frage gestellt, was sollte man denn eigentlich noch Menschen beibringen? Und das, was immer wieder kommt dann von Gelehrten, ist Humanismus. Also so wirklich die basalsten Themen. Es geht gar nicht um die Technik, aber das Menschsein, das interdisziplinäre Denken, das ist immer nach wie vor das, was relevant ist. Und das merke ich in meiner Arbeit mit KI. Ich merke ja auch, das ist ein richtig geiler Flow. Man hackt was rein und irgendwann merkt man, Moment mal, denk noch mal kurz nach, kann das überhaupt stimmen, was sie dir gerade sagt? Weil die dann so in die halluzinativen Geschichten gegangen ist, sich selbst in irgendwas reingesteigert hat und irgendwelche Synthesen gebildet hat, die überhaupt nicht mehr zutreffend sind, weil sie der Grundlage entbehren. Und ich merke, das kann man aber nur durchdringen, wenn man Basiswissen hat, Grundkenntnisse hat und selbst kombinatorische Fähigkeiten im Sinne, dass man sagt, okay, a² plus b² ist gleich c², das habe ich irgendwo schon mal als Basis gehabt und ich kann mir nichts anderes verkaufen lassen. Und ich erlebe aber selbst, wie man sich in dieses Nest begibt, das sich so warm anfühlt, dass einem alles vorgekaut, so Idiocracy-mäßig, richtig? Weil die KI ja bevormundet.
Ja, also wenn man das denn zulässt, ne? Also ich schreibe meine Bücher ohne KI, ich recherchiere für meine Bücher aber mit KI. Weil die Recherche wird deutlich leichter, also schneller, leichter. Und trotzdem überprüfe ich noch jede Studie, weil der auch schon mal eine Studie erfunden hat. Das muss man mal ehrlicherweise sagen. Und in den Themen, wo ich eine Fachexpertise habe, erkenne ich sehr schnell, ob eine Redaktion von einer Zeitung zum Beispiel KI genutzt hat, weil das einfach in Teilen nicht stimmt, was da steht. Und ich habe kürzlich einen Wirtschaftsvertreter getroffen, der sehr viel in den USA ist, in Brüssel ist, also der auch im politischen Raum ganz viel aktiv ist. Und den habe ich gefragt, wie er da drauf guckt. Und dann hat er gesagt, naja, er sieht ganz häufig, dass das, was als Medien auch in führenden Zeitungen in Deutschland verkauft wird, mittlerweile so nicht zutreffend ist. Dem fehlt die Tiefe. Und das hat ja systemische Auswirkungen, wenn wir uns nur noch in der Oberfläche informieren. Und letztendlich werden ja im Moment noch auch Themen reproduziert, die es schon gab. Und es hat einen ethischen Punkt, deswegen freue ich mich auf das Buch, das werde ich mit Sicherheit lesen, was du gerade erwähnt hast. Es hat einen ethischen Aspekt, es hat einen visionären Aspekt, ne, wie wollen wir eigentlich perspektivisch leben. Ich glaube, dass die Utopie von dem Friedrich Bergmann dadurch die Hintertür wiederkommt. Er hat diese Fragen damals gestellt im Kontext der Automatisierung und auch der ersten Robotisierung, dass er gesagt hat, was machen wir mit den ganzen Menschen, wenn die Maschinen die Arbeit übernehmen? Das war die Kernfrage, mit der er sich auf den Weg gemacht hat damals in Flint. Und jetzt können wir die gleiche Frage wieder stellen. Was machen wir mit den Menschen, wenn die KI die Jobs übernimmt? Und ich glaube, dass diese utopischen Gedanken, die wir uns da wirklich, da könnten wir uns eine richtig, richtig, richtig super coole Welt für ausdenken, würde aber bedeuten, dass wir KI nicht unter der Effizienzperspektive betrachten. Und dadurch, dass wir in diesem industriellen logischen Denken noch so verhaftet sind, sagen wir, ey krass, mit der KI wird der Mensch effizienter und Effizienz gleich, ne? Also diese ganz einfachen linearen Formeln, die da angelegt werden. Und das ist aus meiner Sicht ja das eigentliche Problem dahinter. Wir müssten vom Zielbild herkommen. Ich würde, wenn ich Unternehmerin wäre mit einem großen Unternehmen, würde ich nur vom Zielbild herkommen und sagen, und wie weit ermöglicht mir die KI, an dieses Zielbild ranzukommen, die schlauesten Menschen in meiner Firma zu haben?
Ich gehe noch mal ganz kurz auf diesen Aspekt von dir, von Friedrich Bergmann ein, weil das war das Spannende an unserem Gemeinschaftsbuch New Work und Resilienz. Beispielsweise das Bild für deinen Beitrag, New Work Needs Focused Work und das von Katharina Roos, das habe ich alles handgezeichnet und saß so im Schnitt 3 bis 4 Tage summa summarum dran. Und während der Entwicklung des Buches kamen ja die ersten Bild-KIs rein und irgendwann bin ich unter Zeitdruck geraten und dann habe ich gesagt, okay, fürs Schlusswort lasse ich doch mal schnell was prompten. Und dann war halt wirklich in 20 Sekunden für mich das perfekte Bild da, was ich in 4 Tagen nicht geschafft hätte. Und ich habe dann lange mit mir überlegt, dass ich sage, was ist das eigentlich für eine Schlussfolgerung für dich? Du hast ja gemalt, nicht weil es musstest, sondern weil du es wolltest. Das war ja für mich Flow, das war ja auch Entspannung. Aber ich habe jetzt ein Endergebnis gehabt, was besser war, aber komplett mich entfremdet hat. Und wofür arbeite ich noch? Was mache ich noch? Und genauso, wenn du sagst, Buch schreiben, klar kann man das von KI schreiben lassen, aber was will ich geistig noch selbst machen? Was will ich anfassen? Und ich glaube, das sind tatsächlich die spannenden Fragen, wenn man gerade schaut jetzt auf die letzte Robotikmesse, wo man sieht, KI wird verknüpft mit Robotik und das in einer Effizienz und Produktivität, die sich James Cameron in Terminator 2 nicht hätte wünschen können.
Also ich war bei der Divi auf dem Panel letztes Jahr, da gibt es immer den großen Divi-Kongress, wo die ganzen Intensivmediziner, Medizinerinnen und Intensivpflege hingehen. Und da ging es auch um die Frage, wie entwickelt sich die Arbeit in der Medizin weiter? Und dann hatte ein Professor, ein Mediziner, ein Video mitgebracht aus Japan, wie weit die da mit der Robotik auch in der Medizin sind, in der Pflege sind. Da ist es völlig normal, dass du von einem Roboter gepflegt wirst. Also was wir hier, sind wir noch bei den Heberobotern oder so, oder einem, der die Getränke bringt, ja. Dieses Lichtjahre entfernt von dem, was da schon passiert und über die Demografie auch schon sozial, quasi abgenickt ist. Und ich glaube, wir dürfen uns es nicht nehmen lassen aus der Perspektive, was wollen wir? In was für einer Welt wollen wir leben? Wollen wir, dass unsere Kinder in der Kita perspektivisch von einer KI betreut werden, in Robotergewand, weil man könnte sagen, es wäre super, weil dann könnten die direkt noch Sprachtrainings machen und die könnten noch Logiktrainings machen, oder wollen wir diese Resonanzthemen haben? Und da finde ich zum Beispiel die Bücher von dem Hartmut Rosa zum Thema Resonanz. Das sind die Fragen, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen müssen. Das sollten wir uns auch nicht nehmen lassen. Und ich kann für mich nur sagen, jedes meiner Bücher schreibe ich, weil es so ein Buch noch nicht gibt. Ich könnte damit sowieso nicht die KI befassen, weil das einfach neu ist, der Inhalt.
Du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema VUCA-Welt. Was war der Grund, das nochmal in dein Buch mit aufzunehmen?
Ja, eigentlich, weil es ja so ein paar pfiffige Berater, Beraterinnen gibt, die das schon wieder abmoderiert haben. Die haben gesagt, jetzt haben wir dann gab es Barney, jetzt gibt es Puma, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich glaube, es wird einfach, VUCA ist der neue Normalzustand. Ne, volatil wird es bleiben, es wird ungewiss bleiben, es wird komplex bleiben, es wird ambiguitär bleiben, also widersprüchlich. Nichts, wir können auch 25 neue Sachen erfinden, das wird bleiben. Und deswegen werde ich nicht müde, das nochmal zu erwähnen. Interessanterweise war im letzten Jahr in der wahrscheinlich größten deutschen Wirtschaftszeitung mit einer orangen Headline wurde VUCA erklärt. Und da habe ich gedacht, ist das krass? Ich glaube, 2017 habe ich schon drüber geschrieben und das US-Militär hat es, glaube ich, vor 25 Jahren entwickelt.
1992 am US War College müsste
es gewesen 92, sein. Genau. Also es ist schon eine ganze Weile her. Aber letztes Jahr wurde es dann auch in dieser Zeitung für die Wirtschaftselite dieses Landes erklärt. Und spätestens ab dem Augenblick habe ich gedacht, gut, es ist einfach weiter. Es ist wichtig zu schreiben, weil ich betrachte VUCA aus Sicht des Gehirns. Und sagt, wie kollidiert es mit dem, dass wir zum Beispiel Erwartungssicherheit haben wollen? Unser Gehirn möchte Erwartungssicherheit haben. Die können wir so nicht mehr generieren. Das heißt, wir müssen jetzt in Organisationen stärker über Stabilität nachdenken, weil diese Erwartungssicherheit so nicht mehr da ist. Vor 5 Jahren, wenn du in der Organisation gesagt hättest, ich brauche mehr Stabilität, dann hättest du einen Frühverrentungsschein gekriegt. Weil wir in diesem Paradigma, alles muss sich ständig verändern, jeder Vortrag fing damit an, alle haben es erzählt. Nee, wir müssen heute über Stabilität sprechen, weil VUCA sagt, die Erwartungssicherheit ist geschwächt. Wir müssen darüber nachdenken, wie bringen wir den Leuten bei, kompliziert und komplex zu unterscheiden. Das ist eine super wichtige Entscheidung, auch für Führungskräfte. Wie bringen wir den Leuten bei, dass wir mit Widersprüchlichkeit umgehen lernen müssen? Na, wie zum Beispiel 82% der Deutschen sagen, sie sind zufrieden mit ihrer Arbeit und nur 12% sind gebunden an ihre Arbeit. Jetzt kann ich sagen, naja, das eine ist Quatsch und das andere stimmt. Oder wir müssen uns mit diesem Phänomen auch aus Sicht des Gehirns auseinandersetzen. Und ich in meinen Vorträgen, ich mache sehr viele Vorträge, erkläre ich auch immer, warum wir das können. Weil, ne, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch mal einmal an eure erste Fahrstunde erinnert, ihr habt vorher die theoretische Prüfung, ihr habt alle Schilder gewusst, alle, wo der Notdreieckkasten ist und all das. Und dann sitzt man das erste Mal hinterm Steuer und wird mit der krassen, vollen Komplexität des Straßenverkehrs konfrontiert. Weil kaum etwas ist im Leben so komplex wie Straßenverkehr. Es ist total volatil. Ja, ständig verändert sich die Situation. Also sekündlich, kann man sagen. Es ist ungewiss. Ich weiß nicht, ob die Oma mit Krückstock jetzt trotz Rot über die Ampel geht oder nicht. Oder ob das Auto vor mir losfährt oder nicht. Es ist ungewiss. Es ist gleichzeitig komplex, weil menschliches Verhalten ist komplex. Und es ist widersprüchlich, weil der Radfahrer winkt und der andere Autofahrer macht mir ein anderes Zeichen. Also wir haben, Straßenverkehr ist VUCA-Mikrowelt. Quasi. Und das haben wir doch auch gelernt. Na, erste Fahrstunde, jetzt, viele Jahre später, telefonieren wir dabei. Sind zwar aufmerksam, aber wir haben uns an diese Komplexität, die Volatilität, die Widersprüchlichkeit gewöhnt. Und das ist mein Appell, zu sagen, VUCA wird bleiben. Das ist keine Krise, die irgendwann vorbei ist, sondern so wird die Welt bleiben, da bin ich sicher. Gewöhnen wir uns doch bitte ganz schnell daran. Weil, wenn wir das tun, dann können wir ganz anders mit Unsicherheit umgehen, dann ist unser Gehirn gelassener. Wenn unser Gehirn gelassener ist, haben wir mehr Raum zum Nachdenken und dann sind wir schlauer. Und simsalabim, da ist dann die Produktivität auch höher und das ist das, was Unternehmen interessiert.
Da ist mir gerade ein Bild, das habe ich auch in meinem Vortrag zu VUCA gehabt und das passt so schön zu deinem Verkehrsbild. Ich war mal im Roller unterwegs in Hanoi und da gibt's einen Kreisverkehr. Da sind irgendwie 20.000 Roller in diesem Kreisverkehr. Und ich verstehe bis heute nicht, wie das System funktioniert. Also ja, es gibt da Verletzte und es gibt auch Tote. Aber an sich sind da immer 20.000 von diesen Rollern in diesem Kreisverkehr und man fährt ein, man fährt aus und man kreuzt über 38 Innen- und Außenbahnen, aber es funktioniert im Fluss wie so ein bisschen Schwarmintelligenz. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert, aber es funktioniert. Ohne Ampeln, ohne alles, ist einfach ein Kreisverkehr mit ganz vielen Mopeds, ja. Also es ist ein total spannendes Phänomen, dass der Mensch das irgendwie hinkriegen kann.
Ja, und das ist mit Sicherheit sehr volatil, es ist ungewiss, es ist komplex und es ist widersprüchlich. Und trotzdem funktioniert's. Und das in diese Phase, wenn wir da reinkommen, dass wir aufhören, uns zu wünschen, dass es wird wie früher. Wir haben in der Pandemie immer gesagt, wenn das erst vorbei ist, dann wird's so wie vorher, dann wird's wieder normal. Dann haben wir nach der Pandemie gemerkt, krass, irgendwie ist es, also es ist nicht normal wie vorher. Dann haben wir es ganz pfiffig neues Normal genannt. Es war so, naja, okay. Aber diese, auch jetzt noch ist diese Fantasie, wir können irgendwas zurückdrehen, dann wird's wie früher. Und das ist ein Transformationshindernis. Aus meiner Sicht. Deswegen sind so viele Unternehmen nicht transformiert. wenn gleichzeitig die Arbeitshektik dazukommt, ich im Bewältigungsmodus bin, mein Gehirn immer denkt, ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch, dann sind die Leute gar nicht ready für die notwendigen Transformationen, die wir brauchen. Das heißt, wenn ich als Unternehmer, Unternehmerin sage, ich möchte transformieren und fast alle müssen es, dann muss ich die Ressource denkend schaffen, damit die Leute überhaupt nachdenken können, weil transformieren heißt ja, ich gehe aus der Routine raus, weil ich meinen Denkapparat brauche, weil ich etwas neu machen muss. Wenn der Denkapparat aber total gestresst ist, weil er 275 Mal am Tag unterbrochen wird, dann kann ich eine Transformation einfach auch sein lassen. So, da ist dieses magische Dreieck, ne? Ich kann nicht transformieren ohne Fokus und ohne die Ressource nachdenken. Und gleichzeitig brauche ich die Zuversicht, dass die Leute sagen, okay, das können wir schaffen. Und die kriege ich, weil sonst brauche ich die Transformation gar nicht zu schaffen, wenn die Leute sagen, wisst ihr was, das ist die 10. Transformation. Die winken einfach nur noch ab. Das heißt, wenn ich die Zuversicht haben will, brauche ich auch den Fokus, weil ich sonst gar nicht in die Zuversicht komme. Zuversicht heißt nämlich, ich gucke auf das, was möglich ist. Und für diese Weiterentwicklung in diesen herausfordernden Umgebungen brauchen wir, das ist eine Grundbedingung, die Chance, Dinge fertig zu machen, um uns selbstwirksam zu erleben. Weil mit der Selbstwirksamkeitserleben steigt die Selbstwirksamkeitserwartung. Das heißt, auch künftiges wird mir wahrscheinlich leichter fallen, wenn ich es schon 5-mal geschafft habe. Um in diesen positiven, fast sich selbst perpetuierenden positiven Zustand zu kommen, muss ich den Leuten aber ermöglichen, Dinge wirklich fertig zu machen. 82% der Aufgaben werden überhaupt nur fertig gemacht, weil man auf dem Weg in die Fertigstellung ungefähr 23 Minuten braucht. Und das sind Daten von vor 15 Jahren. Wenn wir jetzt sehen, was Microsoft gemessen hat, mit 275 Mal am Tag unterbrochen, will ich gar nicht wissen, wie viel uns hinten rüberfällt, was wir überhaupt nicht mehr fertig machen. Und das ist einfach keine Bedingung für Leistung. Und damit auch keine Bedingung für Transformation. Es ist auch keine Bedingung für eine Zufriedenheit, die mich bindet und motiviert, da am nächsten Tag gerne wieder hinzugehen.
Ja, ich überlege auch gerade, also wir haben jetzt den organisationalen Fokus, der total wichtig gerade ist für uns der Organisationsentwickler. Aber wenn ich gucke, wie ist das bei mir selbst, also Leute, die mit mir arbeiten oder ab und zu mal in Meetings dann, wenn mir im Hintergrund jemand arbeitet und wir haben es da laufen und ich arbeite was, oder wer neben mir sitzt, die müssen mal lachen, weil ich immer sage, Fokus, Danny, Fokus, weil ich mich selber so oft ablenke. Das heißt, dann mache ich hier einen Tab auf, da einen Tab auf und dann hatte ich schon vergessen, dass ich vor 3 Tabs eigentlich eine E-Mail fertig schreiben wollte, aber dann mache ich wieder im Kalender, im Miro. Das heißt, die eigene Fokussierung ist manchmal gar nicht so leicht, durch die vielen Tools, die man nutzt, ohne dass nochmal externe Leute rankommen. Also zumindest geht es mir so. Vielleicht bin ich auch nur so ein ADHS-Frettchen, was mal hin und her springt. Aber ich glaube, da ist die eigene Arbeitsplatzgestaltung schon extrem wichtig.
Absolut. Die Frage ist nur, wer macht den Anfang? Das ist Huhn oder Ei. Und in meinem fachlichen Verständnis muss die Organisation anfangen, ein Arbeitssystem zu schaffen, in dem fokussiertes Arbeiten mehr wert ist als ständige Erreichbarkeit. Ja, und wo Konzentration wichtiger ist, als in jedem Meeting irgendwie rumzuhängen. Wir befördern immer noch die Menschen, die am lautesten sind und am meisten sichtbar sind. Aber das hat null Korrelation zum Leistungsvermögen oder zur Intelligenz. Das heißt, wenn ich als Unternehmer, Unternehmerin wirklich an Höchstleistung interessiert bin, dann muss ich Höchstleistungsbedingungen schaffen. Niemand würde auf die Idee kommen, einen Sportler, der zu Olympia gehen möchte, übertrainieren zu lassen. Weil die Regeneration einfach mit zur Leistungserbringung gehört. Beim Gehirn ist das nicht anders. Und deswegen würde ich mir so wünschen, dass wir anfangen, in Deutschland über den Leistungsbegriff nicht im abwertenden Sinne zu sprechen, sondern über einen Leistungsbegriff im digitalen Zeitalter, im Zeitalter von Overflow. Unsere Aufmerksamkeitssysteme gefasst sind. Und das mit der ADHS, das ist, die Informationszuwendung führt zu einem Dopaminshot. Und unser Gehirn mag das gern. Und deswegen sagt es auch, guck mal hier, mach mal da, mach mal da, mach mal da. Ist das hilfreich für uns? Nein. Sind wir genauso schlau, wie wir eigentlich schlau sein könnten? Nein. Sind wir so produktiv, wie wir produktiv sein könnten? Nein. Auch du nicht, lieber Danny.
Vera, du hast dich ja insgesamt mit 6 Produktivitätsmythen beschäftigt. Welcher ist einer, der für dich besonders eindringlich war und den du gerne mit uns teilen möchtest, den du im Buch aufgestellt hast?
Oh, ich finde sie alle sechs so wichtig. Aber eigentlich der, den wir schon besprochen haben, nämlich dass mehr Arbeitszeit mehr Leistung bringt. Ich glaube, das ist der hartnäckigste von allen, den wir auch dringend dekonstruieren müssen, um aus dieser Logik reinzukommen in ein neues Verständnis von Leistung.
So, jetzt ist ja mein Job, manchmal ja auch den Bösen zu spielen. Jetzt spiele ich mal den Gewinnmaximierer und sage ja, aber ist das nur für Wissensarbeit oder wie ist das dann in handwerklichen oder körperlichen Arbeiten? Bringt da mehr Arbeit auch mehr Leistung?
In dem Augenblick, wo wir skalierbare Leistung haben. Na, also ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Ein Badezimmer zu fließen, wenn ich das effektiver und effizienter mache, dann kann ich mehr fließen. Also ich habe eine höhere Leistung, wenn ich das 2 Stunden länger noch mache, habe ich noch mehr fließen.
Mhm. So.
Das stimmt. Aber auch da würde ich sagen, wir haben das kürzlich mit einem Energieunternehmen gemacht und da haben die gesagt, naja, für die Leute, die auf den Masten draußen sind, da ist das ja kein Thema. Und dann gesagt, das finde ich interessant. Fragen Sie doch mal die Leute, die auf den Elektromasten da oben rumkrabbeln, ob die auch an ihr Handy gehen, wenn die da oben auf dem Mast sind. Und dann haben die gesagt, nee, bestimmt nicht. Und dann haben wir gefragt und haben gesagt, doch, irgendwie schon. Und dann haben wir Leute gefragt in der Klinik, wo auch jetzt mittlerweile Handy in manchen OPs ist. Und der Anästhesist dann sagte, naja, aber wenn der Patient stabil ist, Klammer auf, dann kann ich auch mal Tetris spielen, Klammer zu. Ja, wir sehen, dass sich das überall reinschleift. Und deswegen würde ich sagen, auch für Berufe, wo wir über längere Arbeitszeiten sprechen, wo das wirklich produktiv mehr Leistung auch erbringt, müssen wir mit den Leuten arbeiten, dass sie sich in einen anderen Arbeitsmodus begeben, dass sie nicht erschöpft hinten rausplumpsen. Sonst wird nämlich gar keine Fliese mehr gefliest. Also deswegen gehe ich davon aus, dass wir, und übrigens sind diese Tätigkeiten ganz häufig auch körperlich intensivere Tätigkeiten, und sag einem Dachdecker mal, er muss einfach mal 5 Jahre länger arbeiten und 2 Stunden länger die Woche. Also deswegen, ja, es gibt diese skalierbaren Geschichten, da wird mehr Zeit, ich kann auch mehr Koffer sortieren in 2 Stunden länger. Ist das ergonomisch sinnvoll? Das müssen wir gucken. Deswegen würde ich sagen, wir müssen überall weg von dieser Formel. Wir müssen wertschöpfungsspezifisch gucken, damit wir die Leute leistungsfähig halten. Wir haben nämlich nicht mehr so viel davon.
Ja, und ich meine, Henry Ford war jetzt kein Kommunist oder Sozialist und der hat ja quasi die 40-Stunden-Woche eingeführt, weil er gemerkt hat, dass die Produktivität des Arbeiters am Fließband nach 8 Stunden abnimmt. Und dann hat er quasi nicht unbedingt als Sozialunternehmer, aber als Betriebswirt diese Maßnahme eingeführt. Und das war, glaube ich, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also auch da ist jedes System endlich in der Belastbarkeit. Ich wollte nur mal ein bisschen stänkern.
Alles gut.
Das C-Level, und ich glaube, das ist ja auch eine der Adressengruppen für dieses Buch. Was würdest du denen mit auf den Weg geben wollen, wenn die sagen, ja, okay, irgendwie, ich habe das schon verstanden, ist ja auch eine Mitarbeiterbindungsgeschichte, dass ich die nicht alle ausbeuten kann und außerdem sehe ich an meinen Burnout-Zahlen und Ausfallzahlen, irgendwie geht es so nicht weiter. Ich würde was ändern. Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Erstmal, dass es die falschen Gründe sind, warum sie was ändern wollen. Weil es fängt schon damit an, zu sagen, es ist aus meiner Sicht erstmalig, können wir von einer wirklichen Win-Win-Situation zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden sprechen. Wir betrachten das ja nach wie vor so arbeitskampfmäßig polar oder bipolar in dem Fall. Ich glaube, dass das sich auflöst im digitalen Zeitalter, weil wenn wir eine hohe Produktivität wollen aus der Unternehmensperspektive, dann geht das einher mit einem hohen Produktivitätserleben. Das habe ich aber nur, wenn ich selbstwirksam meine Arbeit machen kann. Und damit bin ich automatisch bei einer anderen Art zu arbeiten. Das heißt, es gibt eine deckungsgleiche Zielstellung von Mitarbeitenden und Unternehmensleitung. So, und der zweite Punkt ist, wenn ich besonders an Innovation interessiert bin, dann hat Innovation Bedingungen fürs Gehirn. Wir denken Innovation in Prozessen. Aber wir müssen Innovation in Umgebung denken. Wann entsteht wirklich Innovation? Und das heißt auch mal vielleicht 2 Stunden die Beine auf den Tisch legen, aus dem Fenster glotzen. Ja, aber halte ich das aus als Unternehmen, dass da Leute sitzen, die 2 Stunden lang aus dem Fenster gucken? Und dann werden die meisten schon nervös. Der Steve Jobs hat damals, das habe ich nochmal recherchiert für das Buch, sein eigentlicher Genius war der Steve Wozniak, der eigentlich das Technische an dem iPhone entwickelt hat. Ist ein super introvertierter Mensch. Der wollte alleine arbeiten. Ja, und zwar ungestört. Und dann hat er das hergestellt. Und er hat die ganze Entwicklertruppe, hat eine Piratenflagge aufs Dach gemacht und da durften gar keine Controller rein, die Leute hätten unterbrechen können. Das heißt, man hätte jetzt auch sagen können, nein, dann sehen wir die nicht, wir wissen ja gar nicht, ob die den ganzen Tag arbeiten überhaupt. Und dann fängt diese Leistungskontrollfantasie an und dann fangen wir an, sie zu tracken und sie mit Meetings so. Und das wäre der ganz allerbeste Weg gewesen, auf gar keinen Fall das iPhone zu erfinden. Und deswegen würde ich immer sagen, wenn die Vorstände und Geschäftsführung an wirklicher Innovation interessiert sind, dann müssen sie idealerweise sich ein bisschen damit befassen, wann entkommen denn die richtig sauschlauen Ideen. Und es kann auch sein, dass jemand mittags 2 Stunden joggen geht und danach topfit wiederkommt und das Problem ist gelöst, weil das Ruhestandsnetzwerk das einfach mal erledigt hat, das Problem. Und dieses Loslösen von diesem, da sitzen Menschen auf ihrem Hintern an ihrem Schreibtisch und das ist Arbeit. Das fällt so schwer. Und das ist sogar eine Wahrnehmungsverzerrung in unserem Gehirn. Wenn ich den Danny an seinem Schreibtisch am Computer sitze, sehe, ich muss nur sehen, nur wahrnehmen im Augenwinkel, dann sagt mein Gehirn, Danny arbeitet. Ob du gerade bei Booking.com irgendwie deinen neuen Urlaub planst oder nicht, das weiß ich doch gar nicht. Aber mein Gehirn sagt, Danny arbeitet. Wenn ich dich nicht sehe, sagt mein Gehirn, was macht eigentlich Danny den ganzen Tag? So, und das versuchen wir den Geschäftsführungen auch immer zu erklären, dass das ganz normale Wahrnehmungsverzerrungen sind, dass man sich bitte davon löst, wenn man an Hochleistung interessiert ist. Und das ist der eigentliche Grund, warum ich finde, warum wir uns da mehr mit befassen sollten. Wir haben in Deutschland keine Rohstoffe. Ich würde mal sagen, unsere Innovationskraft ist der größte Rohstoff, den wir haben. Und wir sind das Land der Dichter und Denker und bitte auch der Innovatoren. Und welche Grundbedingungen müssen wir in Organisationen schaffen, dass die Menschen wirklich ihre vollen geistigen PS auf die Straße bringen? Und das müsste der Grund sein, warum man sagt, gut, wir reduzieren Bullshit-Work auf ein maximales Minimum, das ist ein bisschen gegenläufig, also auf ein Minimum, um diesen Leuten den Weg zu geben, wirklich frei zu denken und innovativ zu sein. Und Bayer zum Beispiel, Bayer AG versucht das ja, indem sie ganz viele Bürokratie abgebaut haben. Das ist mit Sicherheit das mutigste Experiment, was wir gerade in Deutschland haben. Die Deutsche Bahn geht ein Stück weit hinterher, nimmt jetzt den ganzen Management-Ebene raus, VW macht es jetzt auch. Ob das rein nur das Rausnehmen von Menschen ist, wage ich jetzt mal wieder zu bezweifeln. Ich würde es immer messen, parallel. Aber es gibt jetzt diese Ansätze zu sagen, diese Konstrukte, die verleiten dazu, dass Menschen eigentlich nicht mehr vernünftig arbeiten und das müssen wir ändern.
Was würdest du sagen, warum benötigen Transformationsprozesse Fokus?
Also die meisten, ich habe mich ja sehr viel mit Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren von Transformationen befasst, auch wissenschaftlich. Und einer der größten Erfolgsfaktoren für Transformationen gibt so eine Meta-Analyse aus 144 Studien oder sogar Meta-Analysen, weiß gerade nicht. Der zweitgrößte Impact kommt dadurch, schnell neue Routinen zu bilden. Wenn man sich jetzt damit befasst, was brauchen das Gehirn, damit es schnell neue Routinen bildet, das heißt, wir brauchen einen großen Fokus drauf und eine sehr schnelle Wiederholungsabfolge und zwar über einen gewissen Zeitraum. Wenn ich das nicht herstelle für das Team, dass die dieses neue Verhalten möglichst häufig wiederholen über einen gewissen Zeitraum, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese neue Verhaltensweise setzt, einfach deutlich geringer. Das heißt, wenn ich schnell transformieren möchte und effektiv und wirksam, dann brauche ich maximalen Fokus, heißt depriorisieren alles, was in diesem Zeitraum nicht notwendig ist. Also es ist eine wirtschaftliche Entscheidung, und eine Entscheidung für ein Gelingen, wenn ich sage, wir fokussieren und depriorisieren alles, was jetzt gerade nicht notwendig ist. Und wenn wir das machen in Unternehmen, dann starten wir ja immer mit einer Transformationsdiagnostik Nullmessung, wo wir immer sehen, wie ist eigentlich der Startpunkt der Organisation in Bezug auf das Ziel, wo sind die Potenziale? Und da sehen wir einfach sehr, sehr häufig diesen Additiv-Bias, ne, diese Abrisskante, dass da gar nicht wahrgenommen wird, wo die Organisation steht, und das überbrücken wir über die Daten. Und in dem Augenblick können dann meistens auch die Vorstands- und Geschäftsführungsetagen korrigieren und sagen, okay, krass, wir haben echt zu viel. Wir müssen es reduzieren, damit die Leute fokussieren können und möglichst schnell durchkommen können. Und deswegen ist auch diese Formel, dass wir Veränderungen 3 bis 5 Jahre brauchen, die ist tödlich. Ich weiß auch nicht, wer sie erfunden hat, ehrlich gesagt, sagen immer alle Leute, ja, Kulturveränderungsprozesse oder Veränderungsprozesse dauern 3 bis 5 Jahre. Nee, das stimmt so nicht. Es ist keine Bedingung, das ist vielleicht etwas, was gemessen wurde, dass das durchschnittlich immer bislang so gelaufen ist. Aber was wir eigentlich brauchen, ist, wir sehen das beim fokussierten Arbeiten, wenn wir das mit Organisationen machen, sind die nach einem halben Jahr durch und zeigen prägnant andere Verhaltensweisen. Also insofern ist der Fokus, würde ich sagen, eine ökonomische Entscheidung.
Ich kann ja mit dir ewig quatschen, das hat der Zuhörer oder die Zuhörerin vermutlich auch gemerkt, anhand der fortgeschrittenen Zeit. Und dein Buch hat so viele inhaltliche Punkte, in die man reingehen kann. Das werden wir aber nicht mehr ganz schaffen. Und außerdem sollen die Zuhörerinnen auch gerne das Buch kaufen, was am 23.02. erscheint. Aber gibt es noch etwas, wo du sagst, Mensch, Danny, jetzt haben wir über Stop Bullshit Work gesprochen und auch sehr lange, aber hier ist ein Punkt, den hast du mich jetzt gar nicht gefragt und der liegt mir aber noch total am Herzen.
Ja, nee, eigentlich nicht, Danny. Ich fühle mich hier gut versorgt und verstanden. Wir müssen ja auch fokussiert bleiben.
Ja, also genau, es ist jetzt auch Aufnahmezeit 20.43 Uhr, liebe Zuhörerinnen. Also wir gehen auch für euch an unsere Leistungsgrenzen oder Arbeitszeitgrenzen. Wo in deinem eigenen Arbeitsleben bist du Bullshit-Work am meisten begegnet und wo hast du es auch toleriert, obwohl du es fachlich längst besser wusstest?
Ach du grüne Neune, also das mit dem besser wussten, ich würde sagen, ich bin ja Unternehmerin, das ist meine Buchhaltung. Das ist ehrlicherweise, ich weiß, es ist wichtig, aber für mich ist es Bullshit Work, es ist repetitiv, ich kann nichts dabei lernen und man muss ganz fleißig sein. Ich weiß das auch alles, da muss ich mich sehr zusammenreißen. Das ist das eine und manchmal verzettel ich mich ein bisschen in meiner E-Mail-Beantwortung und dann kommen Rückfragen, die nicht hätten sein müssen. Das ist, wie du es vorhin beschrieben hast. Und dann denke ich, ja, sauber, jetzt hast du mal so eine Bullshit-Work-Lawine. Und dann ärgere ich mich über mich selber.
Welche innere Grenze musst du selbst lernen zu ziehen, um fokussiert arbeiten zu können?
Das war, als mein Mann gesagt hat, wenn du noch ein einziges Buch im Urlaub schreibst, dann waren wir die längste Zeit verheiratet. Also ich will eine Studie im Jahr machen, 2 Bücher im Jahr schreiben, ich habe ein Unternehmen, ich habe eine Familie und ich habe das so da reingelagert. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will verheiratet bleiben, dann muss ich mich noch besser organisieren, um meine Bücher schreiben zu können. Und das habe ich dann getan.
Ich habe das Gefühl, das ist schon die Antwort auf meine nächste Frage. Wann hast du gemerkt, dass dein eigener Anspruch an Leistung vielleicht Teil des Problems war?
Das ist also ehrlich gesagt ein Dauerbrenner bei mir, die Balance immer wieder zu finden, weil ich sehr, sehr, sehr gerne schreibe, sehr gerne lese, sehr gerne, also alles Mögliche sehr gerne tue, auch sehr gerne arbeite. Für mich ist das eigentlich ein Balance-Thema, aber ich möchte gerne Hochleisterin sein. Das ist für mich ein Anspruch, aber nicht aus einer Getriebenheit, sondern aus meinem Selbstverständnis heraus. Und deswegen brauche ich auch die Bedingungen dafür, das sein zu können. Also ich finde den hohen Anspruch, ich finde ihn sehr positiv. Für mich ist er positiv belegt.
Wie gehst du persönlich damit um, wenn Dringlichkeit versucht, dir das Denken zu stehlen?
Oh, da werde ich sauer. Also bis hin zu kundenunfreundlich. Also es gibt manchmal so Situationen, wo dann jemand 5-mal anruft, 3 E-Mails schreibt und 2 SMS. ich sag mal höflich nachfasst. Aber da werde ich sauer. Ich sage so, don't waste my lifetime. Das stelle ich dann auch klar. Das hat auch schon mal zu einem Abbruch von einer Kundenbeziehung geführt, aber da konnte ich im Ergebnis mit leben. Weil das nimmt mir, also es klaut mir Lebenszeit. Und ich möchte gerne, dass man achtsam damit umgeht. Ich möchte nie auf meinem Grabstein stehen haben, mit hoffentlich 92 erst. Sie hat, weiß ich nicht, 3 Jahre insgesamt in Meetings verbracht, die sie nicht brauchte, und mit der Beantwortung von E-Mails, die Unsinn waren. Also das will ich nicht.
Welche?
Da weiß ich auch nicht mehr drauf zu sagen, mit dem Grabstein habe ich nicht gekriegt.
Welche Form von Unruhe kennst du an dir selbst besonders gut und was hilft dir, wieder in echten Fokus zu kommen?
Ja, es gibt so ganz viele Arten von Unruhe. Also das ist vor allen Dingen in Veränderungsprozessen, wenn es noch nicht so richtig alles an seiner Stelle steht. Das ist so eine Form von Unruhe und da hilft mir total wirklich rausgehen, wirklich spazieren gehen, an der Natur sein, mal wirklich einen ganzen Tag rausgehen. Und dann komme ich frisch wieder rein und dann kann ich das wieder gut aufstellen. Also ich reagiere grundsätzlich mit langsamer werden, mit Unterbrechungen einbauen, wenn ich merke, dass Unruhe kommt. Weil ich weiß, wenn ich die verstärke, die Unruhe, dann werde ich immer blöder. Ne, weil mein Gehirn immer stärker sich mit der Unruhe befasst. Das heißt, ich unterbreche das sofort und das musste ich erst lernen. Früher habe ich dann im Sinne von noch mehr, noch intensiver, noch mehr dran ziehen, noch mehr bemühen gemacht, noch mehr anstrengen. Das habe ich komplett gewechselt, das Muster.
Wenn du heute auf deinen eigenen Arbeitsalltag schaust, wo schützt du deinen Fokus kompromisslos und wo nicht?
Wenn ich beim Kunden bin. Also wenn ich beim Kunden bin, ist das Handy wirklich tief in der Tasche, weil ich möchte bei meinem Gegenüber sein, und zwar mit meiner vollständigen Aufmerksamkeit. Darüber beschweren sich dann wiederum andere Kunden, wenn sie sagen, sie sind ja überhaupt nicht erreichbar. Finde ich dann immer lustig, weil die sich selber immer so positiv äußern und sagen, Mensch, Frau Starker, wenn Sie da sind, Sie sind wirklich total konzentriert auf uns. Aha. Ja, also das so ein bisschen, das schütze ich sehr. Das ist mir wichtig. Und das Zweite ist, dass ich, dass mein Bücher schreiben, das schütze ich auch sehr.
Wir kommen zur Abschlussfrage. Wenn du all das, was du über Fokus, Bullshit-Work und Organisation gelernt hast, auf einen einzigen inneren Kompass reduzieren müsstest, woran merkst du heute ganz persönlich, dass du gerade richtig arbeitest und nicht nur beschäftigt bist?
Das merke ich sofort, indem ich irgendwann aufwache und denke, oh, krass, es ist schon 16 Uhr. Ja, weil ich irgendwie 5 Stunden lang wirklich abgetaucht bin oder 4 Stunden in irgendwas. Sehr also ich schön. Kann es nicht vorher sagen, sondern ich kann es dir hinterher sagen.
Liebe Vera, wir haben es geschafft, einen Marathon, einen abendlichen mit technischen Herausforderungen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr habt das nicht so mitgekriegt, weil dieser Podcast hervorragend geschnitten wurde. Für mich war es wieder ein Fest. Liebe Vera, vielen, vielen lieben Dank, dass du abermals Gast im Paperwings Podcast warst.
Ja, ich danke dir recht herzlich für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.